Und so hören wir nun, was er über das Gebet des Aufrichtigen geschrieben hat. Bei oberflächlicher Betrachtung könnten wir aus diesem Psalm einen falschen Eindruck davon bekommen, wer bei Gott wie gerechtfertigt wird. David beginnt mit einer Bitte an Gott: Hilf mir zum Recht, Herr. Im Hebräischen heißt das wörtlich sogar: Richte mich. Das heißt, sprich deinen Richterspruch über mich. Und die Erwartung hinter dieser Bitte ist: Zeige, dass ich gerecht bin. Und als Grund dafür, dass er das verdient hat, zählt der Beter auf, wie er in allen Bereichen ein gutes Leben führt. Er wankt nicht in seinem Gottvertrauen, er geht den Weg der Wahrheit Gottes. Er führt nicht dasselbe Leben wie die Gottlosen, macht nicht bei ihren bösen Taten mit. Er geht zum Gottesdienst, singt Danklieder, betet und lobt Gott. Sagt David hier also: Wenn jemand so lebt, all diese Dinge tut, an Gott glaubt, ein frommes Leben führt, nicht mit den falschen Leuten verkehrt, den Gottesdienst besucht, dass er dann darum von Gott das Prädikat guter, gerechter Mensch bekommt? Wenn wir in unserer Bevölkerung eine Umfrage dazu machen würden, dann würden wohl viele sagen: Ja, das ist so. Führe ein gutes Leben und Gott nimmt dich an und du kommst in den Himmel. Wenn wir aber die ganze Bibel dazu befragen und vor allem ins Neue Testament schauen, erfahren wir im Gegenteil, dass ein Mensch nicht durch sein gutes Leben von Gott gerecht gesprochen wird, sondern allein aus Gnade, also unverdient. Aber David, der im Neuen Testament auch als Vorbild des Glaubens genannt wird, scheint überzeugt zu sein, dass er durch sein gutes Leben Gottes Bestätigung verdient hat. Er sagt sogar zu Gott: Prüfe mich, schaue in mein Innerstes, da gibt es nichts Falsches, nichts Böses zu finden. Wie lösen wir nun das Problem dieser scheinbaren Widersprüche? Wie müssen wir diese Aussagen Davids verstehen, damit wir nicht eine falsche Lehre daraus ableiten? Natürlich wissen wir, und das haben wir nun schon öfter festgehalten, dass die Psalmen schlussendlich die Gebete von Christus sind. Er kann so beten, so mit Gott reden, dass er sagt: Ich habe deine Gebote vollkommen gehalten. Ich verdiene es deswegen, gerecht genannt zu werden. Aber ich denke, wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir nur Christus als Beter dieses Psalms sehen würden. Denn es ist ein Psalm von David. Er hat ihn auch so gebetet und er wurde der Kirche gegeben, damit sie ihn auch betet. Wir dürfen mit diesen Worten beten. Wir können aber das Problem des scheinbaren Widerspruchs nur so lösen, dass wir genauer hinschauen und zwei Fragen beantworten. Erstens: Was meint David, wenn er von seiner Lauterkeit spricht? Und zweitens: Was versteht er darunter, wenn er Gott bittet, ihm zum Recht zu verhelfen? Die erste Bitte Davids ist, dass der Herr ihn rechtfertigt. Ich habe das Wort in Anführungsstriche gesetzt, weil ich es nicht so gebrauchen will, wie wir es meinen, wenn wir sagen, dass wir allein aus Gnade, aufgrund des Verdienstes Christi, gerechtfertigt, also gerecht erklärt werden. Sondern ich will es so gebrauchen, wie wir es in der Alltagssprache verwenden, wenn wir damit meinen, dass jemand sein Handeln rechtfertigt oder gerechtfertigt wird. In dem Sinn, dass es gesagt wird, er steht richtig, er hat es richtig gemacht. In der Tat gebraucht die Bibel das Wort gerecht oft auch in der Weise, so dass es nicht bedeutet, dass jener Mensch perfekt vollkommen ohne Sünde ist, sondern dass er aufrichtig und mit guter Absicht lebt. In diesem Sinn betet David hier. Er bittet nicht, dass er sagen soll, dass er perfekt im Sinn von sündlos ist, sondern dass er bestätigen möge, dass er richtig steht. Wenn er im Folgenden seine Haltung und seinen Wandel beschreibt, dann können wir gut sehen, dass David nicht behauptet, dass er ohne Sünde ist, sondern er beschreibt, um was für einen Lebenswandel er sich bemüht hat. Die Mehrheit der deutschen Bibelübersetzungen nennt das Lauterkeit. Andere Sprachen verwenden das Wort Integrität. Das sagt es sehr gut. Wir gebrauchen das Wort auch. Wenn wir sagen, dass jemand integer ist, dann meinen wir damit, dass die Art und Weise, wie er lebt, mit seinen Worten, mit seinem Bekenntnis übereinstimmt. David beschreibt dann seine Integrität so: Ich habe auf den Herrn vertraut, darum werde ich nicht wanken. Wir können auch noch das negative Gegenteil nennen, das er nicht ausspricht, das aber inbegriffen ist, nämlich: Ich habe auf den Herrn vertraut, nicht auf mich selbst. Und dann sagt er: Deine Gnade hat mir vor Augen und in deiner Wahrheit, deine Gnade war mir vor Augen und in deiner Wahrheit wandelte ich. Die Gnade Gottes vor Augen haben heißt, auf ihn zu schauen und zu vertrauen, dass er mir seine Güte zukommen lässt, die ich aus mir heraus nicht verdiene. Ich bin in deiner Wahrheit gewandelt, heißt, ich habe mich an die Offenbarung und an die Anweisungen deines Wortes gehalten. In den Versen 4 bis 8 beschreibt er den Unterschied seines Lebenswandels gegenüber dem der Gottlosen. Weil er auf den Herrn vertraut, auf ihn schaut und seine Wahrheit sucht, wählt er auch sorgfältig aus, mit wem er Gemeinschaft hat und an welchen Orten er sich aufhält. Wenn er sagt, er habe die Versammlungen der Übeltäter gehasst, dann heißt das nicht, dass er überhaupt nichts mit Ungläubigen zu tun haben wollte. Es geht ihm vielmehr darum, nicht so mit ihnen Gemeinschaft zu haben, dass er sich ihrer Einstellung zum Leben anpasste und an ihren bösen Plänen teilhätte. Demgegenüber bevorzugte er den Ort der Anbetung Gottes und die Gemeinschaft der Gläubigen so, dass diese seine Lebenshaltung prägten. David sagt hier eigentlich mit anderen Worten, dass er so lebt wie der Mann, der im ersten Psalm glückselig genannt wird. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Wenn David seinen Lebenswandel und die Ausrichtung seines Herzens so zusammenfasst, dann sagt er damit nicht, dass er ein perfektes Leben ohne Sünde gelebt hätte. Er sagt, dass er bemüht war, mit seinem Herzen und in seinen Taten dem Herrn zu gefallen. Er sagt, ich meine es aufrichtig und habe Weg und Mittel gesucht, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Seine Bitte, Herr, hilf mir zum Recht, muss so verstanden werden, dass er sich danach sehnt, dass sein Gott sichtbar macht, es bestätigt, dass sich die Bemühung um ein aufrechtes Christenleben lohnt. Er möchte gern dieses Wort hören, das der Herr für solche Menschen verspricht, die seinen Willen suchen und tun wollen. In Matthäus 25. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Er möchte einen Unterschied sehen zwischen den Gottlosen, die sich überhaupt nicht darum kümmern, was der Herr über ihre bösen Pläne denkt, die sagen, es gibt keinen Gott, der uns beurteilt, oder Gott sieht nicht, was wir denken und tun, und dem Frommen, der in seinem Denken und Handeln Gott gefallen will. Ein solches Gebet wird erhört. Gott wird seine Kinder, die nach seinem Wohlgefallen leben, nicht gleich behandeln wie diejenigen, die seinen Willen nicht beachten. Er wird unsere guten Absichten, ihm gehorsam zu sein, belohnen, auch wenn wir oft versagen, auch wenn wir nicht vollkommen sind. Wir haben nicht einen Gott, der wie ein Sklaventreiber ständig mit unzufriedener Miene auf das Zu-Kurz-Kommen seiner Knechte schaut und sagt, gut gemeint, aber nicht genügend gut gemacht. Obwohl das stimmt, wir werden nie erreichen, was Gottes Maßstab als gut bezeichnet. Aber wie unser Bekenntnis sagt, Gott nimmt unsere guten Werke in Christus an. Wenn wir es mit den Begriffen sagen, die David gebraucht, könnten wir sagen, der gerechte Beter ist der, dessen Leben Gott rechtfertigt. Das klingt vielleicht beim ersten Hinhören etwas verwirrend, aber es ist eigentlich genau das, was der Psalm uns lehrt. Wir werden nicht von Gott als gerecht erklärt, nicht von ihm akzeptiert und als seine Kinder angenommen, wenn wir ein genügend gutes Leben geführt haben. David betet nicht so, Herr, ich habe alles vollkommen richtig gemacht, wie du es willst, darum nimm mich als deinen Sohn. Im Gegenteil, David ist schon vorher Gottes geliebtes Kind. Er ist durch Glauben gerecht. Erst dadurch wird er von Gottes Geist so geleitet und befähigt, seinen Willen zu tun. Und darum kann er auch sagen, ich bin in deiner Wahrheit gewandelt. Ich mache nicht mit bei den bösen Plänen der Gottlosen. Ich lasse mich nicht von ihrem Lebensstil beeinflussen, sondern ich liebe den Ort, wo man dich anbetet und dir Danklieder singt. Was David im Psalm über seinen Lebenswandel sagt, das können wir auch über unseren sagen, wenn wir Gottes Kinder sind, die durch den Heiligen Geist geleitet werden. Wir können das sagen, ohne hochmütig zu sein und ohne uns selbst zu rühmen. Weil es Gottes Geist ist, der uns einen neuen Sinn gegeben hat, so dass wir nicht nur wünschen, Gott zu gefallen, sondern es wird uns auch gelingen. Wir verlieren das Interesse und die Lust an den unmoralischen Dingen, denen die Welt hinterherläuft. Ja, mehr und mehr empfinden wir Ekel an dem, was dem Herrn missfällt. Mehr und mehr hassen wir die Sünde und lieben die Herrlichkeit und die Ehre Gottes. Es ist nicht mehr eine mühsame Pflicht, Gott anzubeten und ihn und die Mitmenschen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, sondern unser innerer Mensch, den Gott neu geschaffen hat, strebt von selbst in diese Richtung. Wozu Paulus uns auffordert, wenn er schreibt in Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist das, was wir selber auch wollen, denn, wie er auch schreibt in Epheser 4, ihr habt den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet und werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung und habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oder in Epheser 2, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wer in Christus neu geschaffen ist, wird auch als Frucht davon ein entsprechendes Leben führen, das dem Herrn gefällt. Und er darf und soll diesen Psalm wie David beten und den Herrn darum bitten, dass er ihn bestätigt, ihm Recht verschafft, es sichtbar macht, dass wir richtig stehen, dass er vor der Welt zeigt, dass wir ihm gefallen, dass er sein Gut so über uns ausspricht. Der gerechte Beter ist aber auch immer noch ein unvollendeter Beter. Er ist noch nicht dort angekommen, wo er einmal sein wird. So wie der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Jetzt sind wir schon Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wir sind noch nicht, was wir einmal sein werden. Und darum haben wir es noch nötig, uns zu reinigen. Wir fallen immer wieder in Sünde. Wir beschmutzen uns, auch als Kinder Gottes, die in ihrem innersten Wesen verändert werden und eigentlich nur gut und sauber sein wollen. Davon wusste auch David mehr als nur ein Lied zu singen. Psalm 40: Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufblicken vermag. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Oder Psalm 38: Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Oder Psalm 51: Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Darum betet er auch in Psalm 26 in diesem Bewusstsein, dass er Gottes Gnade und Vergebung braucht. In Vers 3 sagt er: Deine Gnade ist mir vor Augen. Und in Vers 11: Erlöse mich und sei mir gnädig. David sagt es zwar nicht ausdrücklich, aber wir können das mindestens zwischen den Zeilen lesen. Er hat den Psalm bestimmt aus dem Anlass der Bedrängnis geschrieben. Hinter seinen Äußerungen steht die Furcht, zusammen mit den Gottlosen verurteilt zu werden. Darum bittet er in Vers 9: Raffe meine Seele nicht weg mit den Sündern. Die Bedrängnis wird für David nicht nur ein Anlass, Gott um Hilfe zu bitten, sondern auch sein eigenes Leben zu prüfen. Es ist gut, das zu tun. Schwierigkeiten und Bedrängnisse können auch damit zu tun haben, dass wir uns vom guten Weg entfernt haben, Gott ungehorsam wurden. Manchmal lässt der Herr dann Schwierigkeiten oder Schlimmeres kommen, damit wir uns besinnen und zu ihm umkehren. Das heißt nicht, dass alle oder die meisten schweren Dinge uns treffen, weil wir gesündigt haben. Aber es kann der Fall sein, und wenn wir uns ehrlich prüfen, werden wir es wissen. Wenn wir so beten wie David in Vers 2: Erprobe mich, Herr, und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Auch dieses Gebet wird nicht unbeantwortet bleiben, wenn es aufrichtig ist. Der 26. Psalm ist das Gebet eines aufrichtigen Christen. Er betet, das heißt eigentlich, er lebt bewusst. Er überspricht sein Leben mit Gott. Er ist realistisch im Blick auf sein Leben. Er weiß, was er gut macht und erkennt seine Schwächen. Er weiß, dass er Gottes Willen gehorsam sein möchte und es auch kann. Und er sieht, wann es ihm gelingt, und er darf das sozusagen auch in die Waagschale werfen und Gott bitten, ihn zu bestätigen. Aber er weiß auch, dass sein Herz und seine Nieren noch von der übrig bleibenden Sünde beeinträchtigt und geprägt sind. Wir sind auch manchmal geneigt, uns selbst zu täuschen und zu betrügen, uns unsere guten und reinen Absichten nur einzureden. So wie der Prophet Jeremia sagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und gleich danach in Vers 10 schreibt er, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Darum verlässt sich der aufrichtige Christ nicht auf seine eigene Erkenntnis über sein Inneres, seine Absichten und Motive, sondern wie David, der betet, in deiner Wahrheit bin ich gewandelt, befragt er das Wort Gottes, nimmt es als Maßstab zur Selbstprüfung. Denn wenn wir das tun, können wir sehen, und das müssen wir unser ganzes Christenleben hindurch sehen und immer tiefer verstehen, dass wir nach Gottes Maßstab nie genügen können. Unsere eigene Gerechtigkeit genügt niemals, um Gottes Bestätigung zu bekommen und von ihm angenommen zu werden. Eigentlich ist es, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, nur Christus, der dieses Gebet wahrheitsgemäß beten kann. Nur er kann seine Hände in Unschuld waschen, wie es in Vers 6 heißt. Nur er erfüllt all das Gute, das David im Psalm sonst noch erwähnt. Aber deshalb, weil er für die, die an ihn glauben und auf seine Gnade vertrauen, als ihr Stellvertreter aller Gerechtigkeit erfüllt hat, darum gilt das jetzt für uns, was bei ihm Wahrheit ist. Und Gott, der Herr, nimmt uns an und hört, und er hört unsere Gebete, wenn wir zu ihm rufen. Weil wir auf Christus, unseren Mittler, vertrauen, der gesagt hat, in Johannes 16, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Oder in Lukas 18, Gott aber sollte ihr das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Amen.